Guten Morgen. Ich möchte euch zunächst den heutigen Predigttext vorlesen. Und zwar ist es, wie schon gesagt, 2. Thessaloniker 2, die Verse 13 bis 17. Und ich lese nach der Elberfelder Übersetzung. Wir aber müssen Gott alle Zeit für euch danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an erwählt hat zur Rettung in Heiligung des Geistes und dem Glauben an die Wahrheit, wozu er euch auch berufen hat durch unser Evangelium zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Also nun, Brüder, steht fest und haltet die Überlieferung, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch Wort oder durch Brief. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns in seiner Gnade ewigen Trost und gute Hoffnung gegeben hat, tröste eure Herzen und stärke sie in jedem guten Werk und Wort. Das Thema, hat die Else auch schon bekannt gegeben, ist im Vers 14, steht im Vers 14, wo es heißt, dass wir standhaft bleiben sollen. Ich habe das etwas verkürzt, bleib standhaft. Das ist das heutige Thema. Ein kurzer Blick auf die letzten beiden Predigten. Da ging es ja hauptsächlich um Endzeit, um Gerichte, um Abfall, der Antichrist, seine Vernichtung und, und. Und ich habe mich schon mal drauf bezogen, aber da kam noch ein neuer Gedanke dazu, den ich euch gerne nicht vorenthalten möchte. Und zwar, ich habe in den letzten Tagen in meiner fortlaufenden Bibellese die Offenbarung gelesen. Im Kapitel 6, Vers 9, das ist das fünfte Siegel, da steht, also sieht Johannes diese Vision, er sah die Seelen derer, die um das Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen geschlachtet wurden. Und dann zu meinem großen Erstaunen rufen sie: Herr, wann rächst du unser Blut an denen, die auf der Erde sind? Da habe ich gedacht, das ist interessant, denn im Zusammenhang mit den Predigten jetzt, ja, ist mir das aufgefallen. Das ist interessant, dass im Himmel, auch im Himmel, nach Rache gerufen wird. Ich meine, wenn ich so mit meiner Frau zusammen diesen Gebetskalender gebrauche von oben durch, dann denke ich manchmal, am liebsten würde ich. Ja. Aber wir leben hier auf dieser Erde. Ja. Aber dass im Himmel auch noch der Ruf nach Rache besteht, das hat mich doch tatsächlich verwundert. Und da kam ich auf folgenden Gedanken, und zwar aus diesem Grund stehen diese Texte in der Heiligen Schrift, obwohl wir nicht gerichtet werden als Wiedergeborene, weil nämlich aufgrund dieser geschehenen Ungerechtigkeit, die Christen widerfahren ist durch die ganze Kirchengeschichte hindurch, das Recht wiederhergestellt werden muss. Und das ist in meinen Augen eine unglaubliche Ermutigung für die, die nun physisch verfolgt werden. Wir haben es ja gut, ja, wir werden jetzt in diesen Tagen nicht physisch verfolgt, aber die Geschwister, die im Gefängnis sitzen, die trauern, weil sie einen Angehöriger ermordet wurde, weil er geglaubt hat und so weiter. Für die ist es ein großer Trost, dass der Tag kommt, wo Jesus jede Ungerechtigkeit richten und seine Gerechtigkeit aufrichten wird. Wenn wir, also ich habe gedacht, dieser Text, diese paar Verse, das würde eigentlich total passen für einen sogenannten Homiletikunterricht. Predigtkunde, ja, da ist man immer auf der Suche, so haben wir das früher gelernt, Hauptgedanke, Unterpunkte und so weiter. Und in der Mitte dieser Verse, dieser fünf Verse, im Vers 15, da steht gleichsam eines Berggipfels, bleib standhaft. Und was wir drumherum sehen, die beiden Verse vorher und die beiden Verse nachher, Das ist quasi die Hilfe dafür, dass wir standhaft bleiben. Ich habe gedacht, einfacher noch diesen Text zu behalten, ist, wenn ich das in Blickrichtungen einteile. Und zwar die Verse 13 und 14 ist ein Blick zurück. 15 ist ein Blick auf die Gegenwart. Und 16 und 17 ist ein Blick in die Zukunft. Im Vers 14 ist der letzte Teil auch schon zukünftig, aber da komme ich gleich drauf. Wenn wir also zurückblicken, also unter diesem Sachverhalt, dass wir zurückblicken und sehen zunächst einmal, dass hier die Rede davon ist, dass Paulus für diese und seine Mitarbeiter für diese Gemeinde dankt. Dankbarkeit wäre hier das Schlüsselwort für diese beiden Verse. Wir aber müssen Gott alle Zeit für euch danken, vom Herrn geliebte Brüder. Nun, für was hat Paulus gedankt? Er hat gedankt, das können wir im 1. Thessaloniker nachlesen, er hat gedankt, dass sie sich haben nicht einschüchtern lassen. Jung, gläubig und verfolgt und trotzdem sind sie treu geblieben. Das Evangelium hat sich nicht auf ihre Gemeinde beschränkt, sondern ist über die Gemeinde, über die Stadtgrenzen sogar hinaus verkündigt worden. Und in anderen Gegenden hat man von dem Glauben der Thessaloniker erzählt. Dafür haben sie gedankt. Und das kann man selbstverständlich als Einzelner machen, natürlich. Aber es ist weitaus schöner, wenn das eine Gemeinde macht. Dass sie nämlich ein Zeugnis ist für Jesus, dass sie gemeinsam standhaft bleibt. Und die Gemeinde, das ist nur ein kleiner kurzer Exkurs, ist ja eine Erfindung Jesu. Die ist nicht aufgrund menschlicher Intelligenz entstanden. Und zwar deshalb Gemeinde, weil wir einander brauchen. Wir brauchen uns einander, wenn wir standhaft bleiben wollen, dass wir füreinander beten. Und dieses Füreinander kommt hier in diesem Vers nicht wird hier nicht verkündigt oder gesagt, aber ich habe bereits den ersten Vers vom 3. Kapitel, wo nämlich Paulus an die Thessaloniker schreibt, betet für uns. Also das, was ich jetzt sage, das stimmt schon. Die Fürbitte füreinander. Nun, wir brauchen einander zum Austausch, um uns gegenseitig zu ermutigen und wenn nötig, sogar zu korrigieren. Aber das funktioniert nur, wenn wir als Mitglieder von der Gemeinde, als einer geistlichen Familie vor Ort ausgehen und als Konsequenz auch dabei bleiben. Selbst dann, wenn es mal ein Problem gibt. Ein Trend, den sicherlich nicht nur ich beobachtet habe oder beobachte, ist, dass Christen heute ein unverbindliches Gemeindeleben leben. Die schließen sich nirgendwo an, sind mal da, sind mal dort. Ich habe das mal als Schmetterlingschristentum benannt. Und zwar der Schmetterling von Blume zu Blume, Nektar hier, Nektar dort. Dem Schmetterling nützt, aber ein Christ, der im Glauben wachsen will, nützt es nichts, gar nichts. Aber der Blick zurück ist ja nicht nur, dass wir einander brauchen, wenn wir standhaft bleiben wollen, einander brauchen, um für uns selber zu beten und für unsere Gemeinschaft, sondern da heißt es auch vom Herrn geliebte Brüder. Und die Liebe Gottes ist das tragende Element von uns Christen. Die Liebe Gottes ist in uns, sie ist unter uns, um uns, über uns. Sie ist allgegenwärtig in unserem Leben. Und wer dieses Bewusstsein tief in seinem Herzen verinnerlicht hat, der ist auch bereit zu leiden. Zu leiden, auch bereit um Jesu Willen. Im Römer 8 heißt es, wer wird uns scheiden von der Liebe Christi. Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Und in Vers 37 im selben Kapitel: Aber in diesem allem sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Also die Liebe Gottes, die macht uns fähig, auch zu leiden. Und es gibt kein besseres Vorbild als Jesus Christus. Der allseits bekannte Vers, Johannes 3,16: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Geben, Gabe, Hingabe. Ein Synonym, ein Begriff, sinnesverwandt für die Liebe. Jesus hat sein Leben hingegeben aus Liebe zu uns. Und der Vater hat seinen Sohn aus Liebe zu uns hingegeben. Und wir folgen ihm nach und wir sehen das, dass Christen nicht zu den Waffen greifen, wenn sie verfolgt werden, sondern dass sie leiden, wie Jesus gelitten hat. Und dann sagt Jesus noch in einem anderen Vers, im Johannesevangelium 15,13: Größere Liebe hat niemand als der, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Auch hier der Begriff Liebe und Hingabe muss man hier zusammendenken. Ja, das gehört zusammen. Ich hoffe, ich habe nur gedacht, wo ich das aufgeschrieben habe. Ich hoffe, ich gehe dann nicht jemand auf den Keks, wenn ich immer mal wieder etwas erzähle von meiner Krankheit vor 2 Jahren. Aber ich muss euch sagen, das kommt daher, wenn man immer irgendwas Neues wieder in Erinnerung kommt. Und gerade zu diesem Begriff Hingabe, da ist mir eine Situation eingefallen. Also ich hatte ja verschiedene Schläuche da aus meinem Körper ragen, ja, unter anderem einen Urinkatheter. Die Schwester kommt da eines Tages rein und sagt: Sie müssen mehr trinken, Sie scheiden, Sie haben nicht viel ausgeschieden. Da sage ich: Ja, das kann nicht sein, denn ich habe mein Trinkpensum zur entsprechenden Tageszeit erreicht. Die war draußen, ich Ex-Krankenpfleger, schlage die Decke zurück, worst case natürlich eingetroffen. Ich habe das, was ich eigentlich hätte ausscheiden sollen, in meinem Sprunggelenk, in meinen Füßen, mein Sprunggelenk und ein Stück weit in meinen beiden Unterschenkel eingelagert. Man dachte, ja, bingo. Entweder Herz und oder Nieren sind dafür verantwortlich. Da dachte ich das auch noch. Und das hat mich schon kurz sehr getroffen. Aber dann kam ich zur Besinnung sozusagen und sagte: Herr Jesus, ich gehöre dir vollkommen. Vollkommen. Geist, Seele und Leib. Und damit ist dieses Problem nicht mehr meins, sondern deins. Es war am Abend. Ich habe mich umgedreht und interessanterweise ziemlich gut geschlafen in der Nacht. Am Morgen schlage ich meine Decke zurück, die Beine sind wie vorher und der Beutel voll. Ja. Und das ist etwas, was Gott eigentlich mir gezeigt hat, auch durch diese ganze Geschichte. Hör mal her, du kannst gar nichts, lieber Ewald, aus eigener Kraft. Nichts kannst du aus eigener Kraft. Und ich bin da angekommen, wo es nicht mehr ging. Ja. Und im Rückblick, in der Situation war das grausig, aber im Rückblick muss ich euch sagen, bin ich dankbar. Um standhaft zu bleiben, sollten wir füreinander beten und uns auch ständig an die Liebe Gottes uns gegenüber erinnern. Jetzt kommt eine etwas schwierige Aussage, dass Gott euch von Anfang an erwählt hat. Manch einem von euch ist der Begriff der Prädestination bekannt. Das heißt, ein Vorherbestimmtsein in diesem Kontext, ein Vorherbestimmtsein zum ewigen Leben und zur ewigen Verdammnis. Seit Jahrhunderten ein Streit- und Diskussionsthema in der Gemeinde Jesu. Erwählt heißt im 2. Thessaloniker sich nehmen, vorziehen oder wählen. Das ist interessant, mir sind da zwei Verse eingefallen, Johannes 15, 16, ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Jesus hat uns erwählt. Und im Epheser Kapitel 1, da heißt es, die ihr auserwählt seid von vor Grundlegung der Welt. Und ihr habt da im Griechischen nachgeguckt und jedes Mal steht ein anderes Wort. Und dann das war gestern und da hatte ich jetzt keine Zeit mehr, das nachzugucken. Aber schon vorher habe ich eine für mich, ich muss betonen, sehr, sehr einfache Lösung. Sehr, sehr einfach. Und zwar, jeder Mensch, der das Heilsgebot Gottes annimmt, indem er umkehrt, wiedergeboren wird und ein Kind Gottes, damit ein Kind Gottes ist, ist erwählt. Und klar, jeder, der das nicht macht, ist erwählt zur Verdammnis. Damit uns das etwas leichter fällt, ich sage es mal intellektuell zu verarbeiten, müssen wir etwas beachten, und zwar eine gewisse Reihenfolge. Da ist die Allwissenheit Gottes. Gott ist nicht nur allmächtig, allgewaltig, allgegenwärtig, sondern auch allwissend. Allwissend. Gott weiß, als die Rebekka schwanger war mit den Zwillingen Jakob und Esau, welch ein Charakter der Esau, wenn er denn, als er geboren wurde, entwickeln würde. Und er wusste, was Jakob für einer ist. Und deshalb konnte Gott sagen, Esau habe ich gehasst. Aber warum? Weil er es wusste. Und das Zweite, das ist erstens die Allwissenheit Gottes, und das Zweite ist, der Mensch bestimmt in einer gewissen Weise über seine Zukunft. Wenn ich sage gewisser Weise, weil im Hintergrund ich diesen Text habe, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, es ziehe ihn der Vater. Also Gott gibt Möglichkeiten, sich zu bekehren. Aber wenn wir die nicht wahrnehmen, dann werden wir die Ewigkeit nicht erreichen, das ewige Leben nicht erreichen. Wichtig ist, Gott sortiert nicht. Es gibt eine bibelauslegerische, ihr könnt auch sagen, eine hermeneutische Regel, die besagt, erkläre schwierige Stellen mit einfach zu verstehenden Stellen. Natürlich müssen sie zum gleichen Thema passen. Ja. Und wenn im 1. Timotheus Kapitel 4, Kapitel 2, Vers 4 steht, welcher will, es geht hier um den Heiland Gott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dann ist es unmöglich, dass Gott sortiert. Versteht ihr? Das würde nicht zusammenpassen. Gott sortiert nicht. Der Mensch kommt als Freiwilliger in die Ewigkeit und ein anderer kommt als Freiwilliger in den Feuersee. Die Bibel bezeichnet das als den zweiten Tod. Und wie sind wir dazu hingekommen? Berufen sind wir, auserwählt und berufen durch das Evangelium der Herrlichkeit. Moment mal, das ist Vers 14. Wozu er euch auch berufen hat, durch unser Evangelium zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Und das ist das, was sie vorher sagte, was in die Zukunft reicht. Denn die Herrlichkeit erleben wir noch nicht. Um standhaft zu bleiben, müssen wir füreinander beten. Um standhaft zu bleiben, müssen wir aufeinander Acht haben. Jetzt komme ich durcheinander. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass wir eingedenk sind, dass Gott uns eine Ausrüstung gibt, um standhaft zu bleiben. Und das Schönste an der Sache ist dann noch, dass wir berufen sind, an der Herrlichkeit Jesu teilzuhaben. Wir sind berufen, an der Herrlichkeit Jesu teilzuhaben. Also wenn wir das alles zusammenpacken und als Ausrüstung sehen für die Forderung, die das Wort Gottes an uns stellt, nämlich standhaft zu bleiben, dann müssen wir sagen, ja, eigentlich steht dem nichts im Wege, außer wir selbst. Dass wir an der Herrlichkeit Jesu teilhaben, Bibelleser, denen wird ein Lichtlein aufgehen, und zwar in Johannes Kapitel 17, das hohe priesterliche Gebet. Da betet Jesus Folgendes: Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, also diese Auserwählten, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt von der Grundlegung der Welt. Füreinander beten, der Liebe Gottes bewusst sein. Als Wiedergeborene sind wir erwählt zur Rettung, zur Heiligung durch den Heiligen Geist, und wir haben zukünftig die Teilhabe an der Herrlichkeit Gottes. Das war der Blick zurück. Der Blick in die Gegenwart, das ist der Vers 15, hier und jetzt ist eine Ermahnung. Ihr erinnert euch, Paulus war in der Gemeinde, hat sie unterrichtet, musste fliehen, und die Gemeinde hat sich unwahrscheinlich schnell gut entwickelt, sagte ich ja vorhin. Aber dann kamen falsche Lehren in die Gemeinde. Und sie haben darauf gehört. Und deshalb diese Ermahnung des Paulus: hört mal her, bleibt standhaft. Nun wissen wir zu gut, dass unser Geist sehr oft willig ist, aber das Fleisch uns auch ab und zu einen Strich durch die Rechnung macht. Und auch da ist es wichtig, dass wir aufeinander achten. Steht fest, definiert der Duden, sicher, gewiss, unumstößlich sein. Und das ist, was wir im Glauben sollen, nachfolgen sollen. Unumstößlich sein, feststehen. Und hier heißt es aber nicht nur feststehen, Punkt, sondern und. Und haltet die Überlieferungen. Also ich verstehe das so, haltet das, Paulus sagt den Thessalonikern, haltet das, was ich euch gesagt habe. Ich denke, dass das auch eine ganze Anzahl Juden waren, die natürlich noch das Alte Testament hatten, aber Paulus, das, was ihnen Paulus gesagt hat, das war aktuell für sie jetzt maßgebend, daran festzuhalten. Und dieser Aufruf, festzubleiben und die Überlieferungen festzuhalten, dieser Aufruf, der echot sozusagen durch die ganze Kirchengeschichte bis zu uns. Und ich wünsche mir und euch allen, dass wir täglich, ich mache das auch, dass wir täglich dafür beten, dass wir Jesus Christus und seinem Wort die Treue halten. Dann noch der Blick in die Zukunft. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns in seiner Gnade ewigen Trost und gute Hoffnung gegeben hat, tröste eure Herzen und stärke sie in jedem guten Werk und Wort. Das ist eigentlich ein Segensgebet. Paulus segnet diese Gemeinde. Er, der uns herausgerufen hat aus dieser Welt, er tröstet und er hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Wir müssen immer im Hintergrund diesen Kontext im Kopf haben, ja, dass diese Gemeinde verfolgt wurde. Und das ist das Ausschlaggebende. dass Gott nichts von uns verlangt, es sei denn, er hat uns vorher das Nötige dazu gegeben. Jeder von uns, der wiedergeboren ist, hat eine Gabe. Und diese Gabe, die gilt es zu aktivieren und in der Gemeinde einzubringen. Gott verlangt von uns nicht das, was wir nicht können, sondern das, wofür er uns am Anfang die Fähigkeit gegeben hat. Und diese beiden Verse, die öffnen uns die Augen für ein größeres Bild der Nähe Gottes, seine Tragkraft, sein Trost, seine Hoffnung, die uns standhaft bleiben lässt. Wir sind von Gott dem Vater und dem Sohn Jesus Christus geliebt, durch seine Gnade getröstet und voller Hoffnung. Verlassen wir uns ganz und gar auf unseren Herrn Jesus Christus. Er wird, wie es im Philipper Kapitel 1 heißt, das angefangene Werk der Erlösung in uns vollenden. Er bringt uns zum Ziel. Amen.